Es ist immer wieder spannend.
Ja, du kennst den Mann. Ja.
Schon wieder Montag, es geht von vorne los. Geschäft brüllt rum, ich fühle mich wie ein Roboter. Ich steck fest in diesem Hamsterrad. Mein Job bringt mich um, es macht mich krank. Ich hasse meinen Job, ich fühle mich gefangen. Ein Podcast voller Licht für die Träumer da draußen. Von 9 bis 5, doch ich will meine eigene Regie. Freiburg, Murphy, zeig uns, wie's geht, oh baby.
Lock and Load. Yeah.
Ich weiß nicht warum, aber das war jetzt das erste Mal auf jeden Fall auch ein bisschen länger, dieser Jingle, ne? Ist dir das aufgefallen?
Ja, stimmt. Ein bisschen länger.
Der
ja.
hatte quasi noch so eine Bridge da drin, quasi.
Das sind halt die Oldschool-Rocker, die haben noch die Albenaufmerksamkeitsspanne, ne? Nicht nur die 2 Minuten, die Hip-Hopper so haben. Oh, jetzt fronte ich hier die Hip-Hopper, wollte ich eigentlich gar nicht, aber. Ja, ist auf jeden Fall voll der Kraftclub-Song irgendwie, ne? Kennst du Kraftclub?
Ja. Also, ne, für unsere Zuhörer, wir erstellen diese wöchentlichen Podcast-Opener oder Jingles, wie wir das immer auch immer nennen wollen, mit der AI Suno. Könnt ihr gerne mal ausprobieren, einfach auf Suno AI und da selber ein bisschen was eingeben, was ihr für einen Song haben wollt. Und da probieren wir auch immer ein bisschen mit rum. Und ja, die Strophe wird ja immer von der KI generiert, also da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Und das kommt immer, der Chef brüllt rum, ich fühle mich wie ein Roboter, finde ich auch cool. Und was man ja sagen muss, also Suno versteht es auf jeden Fall, oder diese KI, eingängige, funktionierende Hooks, ne? Also so ein Chorus, der tatsächlich ja auch tatsächlich funktioniert für uns als Menschen. Ne? Jetzt kann man sagen, es klingt vielleicht ein bisschen kommerziell oder so, ja. Aber generell sind da schon so Hooks, die funktionieren, ne?
Ja, also gerade von dem ersten Song, den wir hatten auf diesem Podcast, Episode 1, klickt gerne nochmal rein. Ich hatte wirklich eine Woche einen Ohrwurm von dem Song. Und da kommst du dir echt bescheuert vor, wenn du halt weißt, das hat halt eine Maschine gemacht oder eine KI.
Und du nicht hast bei aber unserem Helene Fischer Beispiel letzte Woche?
Nee, da hatte ich Depression eine Woche.
Schön, schöner Song, gefällt mir gut. 9 to 5 Rebellion, Rock Rebellious.
Ja, Rebellion ist ein gutes Stichwort, das mich beschäftigt nämlich zurzeit. Ich weiß nicht, ob du Nachrichten verfolgst zurzeit, aber ich finde es irgendwie krass. Jetzt sind gerade irgendwie die Flughäfen alle ja lahmgelegt und Frankfurt geht gar nichts gefühlt. Irgendwie Tarifstreik bei der Bahn geht in die nächste Runde. Ist ja auch vielleicht für viele unserer Zuhörer relevantes Thema gerade. Also mich beschäftigt das irgendwie, dieses Streikthema, weil das irgendwie neu ist. Also natürlich wurde immer gestreikt. Natürlich wurden immer irgendwie Gewerkschaften mit einbezogen und es gab immer irgendwie was. Aber ich habe doch den Eindruck, dass es gerade irgendwie geballt ist, oder?
Auf jeden Fall. Definitiv. Also ich merke das auch so. Egal, wo du so gerade bist und dich mit Leuten unterhältst, das alle echt zu sagen, also was gerade so los ist, ich weiß auch nicht. Also besser wird das irgendwie alles gerade nicht und seltsame Stimmung. Und jetzt sind wir hier ja tatsächlich auch im Bonner Raum jetzt die Tage tatsächlich auch, da fährt gar nichts mehr. Ja. Mhm. Und das, was fährt, jetzt heute Morgen gab es auch noch einen Unfall auf einer Strecke, sodass dann wirklich überhaupt völliges Chaos ausgebrochen ist. Und ja, finde ich auch. Ist schon Wahnsinn, ne?
Und dann gibt's ja immer diese Position, ne? Also ich finde es immer voll krass, auch ne, so diese, was wir so merken, dass die Gesellschaft so immer eine größere Polarität hat, immer mehr Meinungsextreme. In dem Fall auch. Ich habe das Gefühl, es geht immer nur diese 2 Positionen, ja, der Job ist schlecht bezahlt oder die Arbeitsbedingungen sind schlecht oder diese andere Position. Ja, die Leute wollen heutzutage halt eben nicht mehr richtig arbeiten. Vor 30 Jahren, da habe ich noch richtig gebuckelt. Da wissen die Leute ja heute gar nicht mehr, was das ist und wollen bei jedem Scheiß, wollen sie hier Hansefit und was weiß ich alles haben. Und ne, die 2 Positionen gibt's gefühlt und dazwischen gibt's irgendwie gar nichts. Ne?
Ja, klar, gibt immer ja, viel Schwarz und Weiß. Aber es ist halt leider komplex und beide Seiten haben ja ihre Argumente. Und das Wichtige ist, glaube ich, auch, und das ist ja gerade das Problem, dass man sich nicht so richtig mal auf einen Kompromiss einlässt. Ne? Wir haben ja auch Mitarbeiter, gibt Mitarbeitergespräche und ja klar, es gibt ja die persönliche Situation und wie man der Meinung ist, es gibt eine Gegenseite und da muss man sich in irgendeiner Form zusammenfinden, gerade wenn es um Gehaltsthemen oder so geht, ne? Oder Verantwortlichkeiten. Und ich denke, das Wichtige ist immer, dass man, ja, dass beide Seiten immer gesprächsbereit sind. Ich glaube, das ist auch für alle anderen Themen, auch politischen Themen immer wichtig. Ich glaube, Gesprächsbereitschaft und Kompromissbereitschaft muss irgendwie da sein, ne? Sonst wird es schwierig.
Ja, absolut. Total.
So, jetzt kommt dein, wir haben immer noch keinen Jingle fürs Gründerroulette.
Ich habe jetzt schon, ich muss ja was gestehen, Frank, ne? Du bist ja unser AI- und KI-Master und ich habe jetzt fast ein schlechtes Gewissen, weil ich bin ein bisschen fremdgegangen mit der Zuno AI und habe mit der so ein bisschen gekuschelt, während du nicht da warst.
So und was?
Ich habe mal was gebaut und bin mal gespannt, wie du das jetzt findest. Ja, irgendwie so.
Gründer-Roulette? Ich verstehe mal Gründer-Roulette. Gründer-Roulette.
Ja. Gründer-Roulette. Finde ich auch wieder witzig, was die AI da macht. Das ist ja auch dieses typische, ist das Reggaeton oder halt dieses bisschen so an-Latino-mäßige Getrappe, Gehip-Hoppe, ja. Wo ja dauernd so Silben irgendwie auch dazu gemacht werden, damit es halt so Rhythm-mäßig ist und so ist es halt hier auch einfach umgesetzt, ne, mit diesem Roulette.
Da. Ja, das ist ja wie bei unserem Opener, ne? Das ist immer noch so ein bisschen, diese Aussprache hakt hier und da noch so ein bisschen, ne? I hatte mi job, ne? So I had my job. Ich habe doch schon noch alles probiert, so, ne? Wie, ich weiß nicht, wenn da einer einen Tipp hat, wie ich das prompten kann, so nennt man das ja, ne? So diese Anweisung an so eine KI, dass der das dann Englisch ausspricht an der Stelle, aber das habe ich irgendwie noch nicht hingekriegt. Also falls da jemand Bescheid weiß, schreibt uns gerne mal, wie diese KI einen deutschen Song, aber an der Stelle dann halt I hate my job singt. Habe ich schon vieles ausprobiert, kriege ich irgendwie nicht hin. Auch hier, ne? Gründer-Roulette. Gründer-Roulette. Ja, finde ich cool, vielleicht noch optimierungswürdig bis zum finalen.
Ich glaube auch.
Bis zum finalen Jingle. Okay, dann Gründer-Roulette. Gründer-Roulette. Bitte, Herr von und zu.
Okay, ich muss immer wieder, Herr von und zu, okay. Ich muss mal ein bisschen ausholen und zwar, ne, wenn man unzufrieden ist im Angestelltenverhältnis, dann kommt man zwangsweise, irgendwann stößt man da auf ein Phänomen, zumindest war das bei mir so. Wenn du halt unzufrieden bist mit deinem Beruf, dann bist du meistens auch irgendwie unzufrieden in deinem Leben. Das hängt einfach stark zusammen, weil du verbringst ja meistens 8 Stunden pro Tag dort und das hat so Auswirkungen auf dein Privatleben, wenn dich dein Beruf abfuckt, dass du dann irgendwie Google hängst oder YouTube und halt irgendwie nach was suchst, ja, wie kann ich denn das verbessern, meine ganze Lebenssituation. Und dann stößt du zwangsweise auf ein Phänomen, und das heißt Mindset-Coaches. Und da würde ich jetzt gerne mit dir drüber sprechen, über dieses Thema. Es ist ein Riesenthema und ich glaube, wir werden hier in dem Podcast da auch noch häufiger drüber sprechen. Aber einfach mal als kleine Einführung, wie komplex dieses Thema ist. Weil ich denke, viele von euch, die jetzt zuhören, die werden vielleicht schon mal irgendwie da auf Leute aus diesem Bereich gestoßen sein und ihre Erfahrungen gemacht haben, weil das zwangsweise passiert. Wenn man irgendwie nicht happy ist und man sucht nach Lösungen, dann stößt man auf diese Leute, die einem die Lösungen anbieten, weil schließlich bezahlen die ja dafür, dass man sie findet. Und da ist es ja in den letzten Jahren, gerade in Deutschland, war das Thema lange nicht so groß, bis so eine Welle kam, die so ein bisschen auch angeführt wurde durch diese Netflix-Doku, die es da gab, I Am Not Your Guru, die ja über Tony Robbins geht. Und Tony Robbins kann man ja, denke ich, schon, widersprech mir, aber ich glaube, ist schon so der Urvater der Mindset-Coaches international.
Ja, es ist so Gottvater. Verdammt, ich habe die noch nicht gesehen. Ich muss sie sehen. Gut, dass du sagst.
Ja, schau dir die mal an. Ist ganz witzig. Und auch eine Doku, die halt schon so ein bisschen die Probleme, ja, die so damit einhergehen, irgendwie deutlich macht. Und deswegen würde mich mal interessieren, weil ich weiß, du hast deine Kontakte zu Mindset-Coaches und du konsumierst auch Stuff von Mindset-Coaches. Und da würde ich dich einfach mal fragen, was sind so deine Favoriten, aber was siehst du vielleicht auch kritisch an dieser ganzen Szene? weil das natürlich Leute sind, die durchaus Einfluss haben, gerade auf Leute, die in Krisensituationen sind oder mit ihrem Beruf unzufrieden sind. Ne?
Ich würde das auf jeden Fall ganz gerne abkoppeln, jetzt da um irgendwelche Namen oder so zu nennen. Wichtig finde ich ist ja, also spannendes Thema und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was ja auch so die Meinungen dann letztendlich dann auch teilt, ne? Oder die Ansichten teilt, denn es gibt ja immer auch in solchen Coaching-Bereichen natürlich wissenschaftliche fundierte Themen, ja, was auch tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung angeht, ist völlig klar, ne? Und es gibt natürlich aber auch Bereiche, die gehen ganz schnell ins Esoterische. Und da finde ich, wird es für mich immer so ein bisschen schwierig, wo da so die persönliche Grenze ist. Und da finde ich zumindest, muss ich ganz ehrlich sagen, erschreckend, was da teilweise für einen Trend die letzten Jahre so passiert ist, dass diese Grenze für mich persönlich unglaublich weit nach draußen raus verlagert wurde, wo ich dann nicht mehr tatsächlich dann, also ich brauche schon noch irgendwie so einen realistischen Bezug, einen wissenschaftlichen, irgendwie so einen Bezug, ne, was logisch ist, also wenn das für mich nicht mehr nachvollziehbar ist und es nur noch darum geht, ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben und ich möchte diesen Bereich Esoterik jetzt auch nicht auf die Füße treten, weil da gibt es auch wieder wahnsinnige Unterschiede und auch dort gibt es, glaube ich, gute Dinge, die auch wichtig sind und auch schlechte Dinge, aber wenn es darum geht, ich sage jetzt mal, Probleme zu lösen, indem ich nur dran denke, wie ich durch den Raum schwebe, dann habe ich ein Problem damit. Ne? Und das ist auch nicht mehr meins. Und ich finde ganz klar, das ist eigentlich, glaube ich, bei Mindset und so weiter wichtig, auch für sich zu verstehen, ne? Geht es jetzt darum, dass man an sich selber arbeitet, an seinem Mindset, um eine Situation, die schlecht für einen ist, jetzt aushält? Das ist ja theoretisch eine Möglichkeit. Ne? Also wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ja, ich bin in meinem Job total unzufrieden, ist es jetzt der richtige Weg, zum Mindset-Coach zu gehen und sich positiv coachen zu lassen, dass man den Job besser aushält? Das wäre ja durchaus eine Herangehensweise. Oder akzeptiert man letztendlich, dass der Job einen nicht gut tut und man arbeitet an Lösungen, zum Beispiel Veränderungen im Job? Ja, so. Und da kann man ja natürlich auch ansetzen, ne? Mit Persönlichkeitsentwicklung, mehr sich selber kennenzulernen und seiner Persönlichkeit auch zu vertrauen, aufzuspüren, was bin ich überhaupt für eine Persönlichkeit, was brauche ich überhaupt für ein glückliches Berufsleben, bin ich überhaupt jemand, der gut in so ein Angestellten-Dasein reinpasst oder was bin ich eigentlich für so ein Typ, und da sprechen wir später vielleicht auch nochmal ein bisschen drüber. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich habe auf jeden Fall ein Problem damit, dass alles, was so an Problemen oder Tatsachen so bestehen, dass man alles nur noch positiv denkt, ja, und alles nur noch lernt, irgendwie auszuhalten. Weil ich glaube, manchmal ist es einfach wichtig zu sagen, ey, das reicht jetzt hier ist jetzt Cut und ich muss jetzt hier raus aus der Situation und hier kann ich mir auch nicht einfach mir irgendwie was schön coachen lassen oder so. Ne? Ja. Aber ich glaube, es ist schon wichtig für uns in so einer komplexen Zeit schon, ja, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen und ein bisschen an sich zu arbeiten, und da gehört, glaube ich, ja, gibt es auch gute Themen, ne, im Mindset-Coaching. Ja.
Ja, genau. Also ich teile da also ziemlich deine Meinung. Also ich würde mich zwar als spirituellen Menschen beschreiben, aber bin kein Fan von extrem esoterischen Coaching-Angeboten. Einfach, weil ich auch oft das Gefühl habe, dass Leute in dem Bereich maßlos ihre Kompetenzen ausreizen. Also gerade wenn es dann oft esoterisch wird oder spirituell, mache ich oft die Erfahrung, und das ist ja zum Beispiel auch was man Tony Robbins vorwirft, dass er oft einfach die Grenzen dessen überschreitet, was er vielleicht noch überhaupt noch beherrschen kann. Ne? Also Stichwort Retraumatisierung, da irgendwelche Traumata in irgendwelchen Gruppen, Live-Sessions oder so raufholen und an denen arbeiten. Das sind ja psychotherapeutische Themen. Das sind Themen, für die musst du studieren, für die musst du wirklich, wirklich gut ausgebildet sein, weil du da wirklich, wirklich viel Schaden anrichten kannst. Oder wenn es dann auch in, was ja auch passiert, ne, Thema psychedelische Substanzen, irgendwelche Retreats und so Sachen, ne? Also es passiert einfach, denke ich, viel.
Das ist ja auch so ein Trend, ne? Hast du das auch mitbekommen?
Ja,
auch voll. Auf LinkedIn und so, also diese psychedelischen und Pilze und solche Sachen.
Du bist kein echter Unternehmer mehr, wenn du nicht mindestens eine Ayahuasca-Zeremonie hinter dir hast.
Das ja, muss sowas liest man tatsächlich auf LinkedIn. Ja. Wahnsinn.
Ja, also ist unheimlich krass.
Hätte ich vor ein paar Jahren auch noch nicht. Das ist das, was ich meine, ne? Die Grenzverschiebung. Ne? Also die Grenzverschiebung in spirituelle und esoterische Bereiche, auch dann, ne, unter Mindset-Coaching und so weiter, das ist schon, also das geht mir tatsächlich manchmal dann schon auch zu weit, ne, ganz klar. Und da habe ich gestern einen Artikel drüber gelesen, einen Beitrag, Entschuldigung, auf LinkedIn. Ich muss aber noch mal gucken, wer das war, weil der bin ich dann erst gefolgt und ich kann mich nicht an den Namen, ich habe ja so ein schlechtes Namensgedächtnis. Und die hat genau darüber berichtet. Das war ein ganz toller Beitrag, den auch viele geliked haben und kommentiert haben, dass so im Sinne auch der Reichweite viele Coaches da draußen oder überhaupt die ihr Angebot anbieten, ja, irgendwann sind halt mal so die eigenen Themen vielleicht auch mal, ja, auserzählt und dann fangen die Leute an, in Grenzbereiche ihrer Kompetenz rumzufischen, fangen dann aber auch an, in anderen Themen von anderen dann zu kommentieren und mitzudiskutieren. Und irgendwann hat sie dann auch beschrieben, entsteht so eine, ehrlich gesagt, nicht mehr kompetente Diskussionsbubble in manchen Bereichen. Das ist dann teilweise auch echt diesen ganzen sozialen Medien auch geschuldet, dass man irgendwie präsent sein möchte. Man muss ja ständig interagieren. Man muss. Und da neigen viele dazu, wenn sie ihre eigenen Themen dann letztendlich abgedudelt haben, dann immer weiter in diese Bereiche vorzudringen, womit man dann noch, was weiß ich was, ja, kommunikativ irgendwie Interaktion erzeugt und so weiter. Und das hat sie so ein bisschen kritisch gesehen. Fand ich einen sehr coolen Beitrag.
Ja, absolut. Ja, was mich noch stört, sind auch so, es gibt so Einheitsbrei, der oft so aus dieser Bubble so rauskommt, ne? Mindset-Coaches, gibt es ganz viele so Zitate, die mir da im Kopf rumschwirren, wie zum Beispiel, du bist der Schnitt aus den 5 Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, also verabschiede dich von deinem Umfeld, was dich runterzieht. Oder du kannst alles erreichen, wenn du nur hart genug arbeitest. Da gibt es ganz viele so Mantren, die immer wieder rezitiert werden und immer wieder neu auf den Tisch kommen. Und ich finde, viele davon stehen immer so ungefragt im Raum und da wird ganz viel immer so rausgehauen und das klingt halt voll toll und voll einleuchtend und dann handelt man danach. Hab ich auch gemacht, zum Beispiel, ne, dieses sein Umfeld radikal zu verändern. Heutzutage kommentiere ich dann immer, wenn jemand sowas schreibt, so ändere dein Umfeld, gib dich nicht mit Leuten ab, die dich runterziehen oder so, dann schreibe ich aus Spaß immer als Kommentar drunter, ja, hab eben meine Mutter gecancelt. Also Mama, nimmst du nicht übel, wenn du es hörst. Sondern nur als Beispiel, ne? Also es gibt einfach auch Verbindungen, die müssen auch mal Leid aushalten. Die sind tiefer wie Familie zum Beispiel. Es ist nicht so einfach, seine Familie einfach mal, und auch nicht erstrebenswert, seine Familie einfach mal rauszukappen, weil die einen in der Persönlichkeitsentwicklung behindert. Das finde ich dann oft so ein bisschen kurz gedacht. Auch gibt es Freundschaften, die mal durch Jahre schwere Phasen müssen und wachsen können und so weiter. Also nur als Beispiel, ne? Deswegen finde ich es immer wichtig, dass wenn man Mindset-Coaches konsumiert, dass man, wie wenn man Medien auch konsumiert oder einen Artikel liest, immer auch mit einem kritischen Geist da dran geht. Und dann, wenn man das macht, finde ich es aber übelst geil, muss ich sagen. Obwohl ich da super kritisch bin gegenüber dieser Szene, habe ich für mich, gerade aus Büchern und aus Speeches, ultimativ viel Erkenntnisse rausgezogen, die mir einfach helfen, die teilweise auch banal sind. Das wirft mir der Szene ja auch immer vor, dass die so Banalitäten immer rezitiert. Aber mir hilft es oft, gerade wenn ich mal so festgefahren bin oder das Gefühl habe, ich komme wieder in so ein Opferding rein, alles ist gegen mich und dann höre ich mir sowas an und das ist relativ easy und dann denke ich danach wieder, oh geil, jetzt habe ich Bock wieder was zu machen. Also es motiviert mich häufig einfach. Ja. Es hat oft auch einen guten Effekt.
Ich glaube, das ist die Herausforderung, ne? Mindset, wie gesagt, die ganzen Teilbereiche dessen. Es gibt so gute Dinge. Es ist wichtig, glaube ich, für uns heutzutage in so einer komplexen Welt, dass man an sich auch ein bisschen arbeitet. Ja, aber du hast völlig recht, man muss dort für sich ein bisschen entscheiden, was hilft mir und was ist da auch ein bisschen so der richtige Weg. Und weil du gerade diese schöne Story, ne, von deiner Mutter erzählt hast, man kann ja auch mal bei sich anfangen und überlegen, ne, nicht alle anderen sind schuld, ja, und sich das so zu beantworten, wenn die einem auf den Keks gehen, sondern vielleicht bin ich ja auch in irgendeiner Form derjenige, der diese Themen auslöst. Also was kann ich auch tun? Auch Bindungsbereitschaft, Partner werden ja auch, das wirft man ja so der jungen Generation heutzutage vor, dass sie nicht mehr bindungsfähig sind. Und ich glaube auch, ne, Themen mal auszuhalten, auszudiskutieren, es darf auch mal Streit geben, was kann ich tun, wie kann ich das Ganze verbessern, wie kann ich auch für mein Umfeld, das ist, glaube ich, das spannendere Thema, ne, wie kann ich eigentlich für mein Umfeld wertvoller werden und ein besserer Mensch werden, der eher Positives zu meinem Umfeld gibt. Und ich glaube, das hat dann wieder auch natürlich dann eine Resonanz auf mich dann zurück. Aber genau, also ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, es ist ein unglaublich breites Feld, es ist ein unglaublich spannendes Feld, aber manches geht so ein bisschen, schießt so ein bisschen übers Ziel hinaus, für mich persönlich.
Ja. Gibt es Leute, die du da magst, die du verfolgst, die dir irgendwie weiterhelfen bei so Mindset-Themen?
Ach, da muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich will das gar nicht jetzt auf so eine einzelne Persönlichkeit irgendwie reduzieren. Ich schnapp da viel auf dieser ganzen Bubble und verwerte das für mich, was ich für verwertbar halte. Und ja, also von daher, nee, würde ich jetzt gar nicht so jemanden speziell nehmen, den ich da jetzt heraus besonders hervorheben könnte.
Alles klar.
Gut.
Was hast du mitgebracht?
Bin ich dran, ja?
Ja.
Ich hab erstmal eine Frage an dich als Einleitung zu meinem Thema.
Oh je.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie risikobereit würdest du dich einschätzen? Wie gesagt, von 1 bis 10, was würdest du sagen?
9.
Boah. Das ist auf jeden Fall überdurchschnittlich risikobereit, denn mein Thema ist, Selbstständige sind überdurchschnittlich risikobereit. Fazit, du bist der absolute Typ für die Selbstständigkeit anscheinend.
Überraschung.
Ja. Ja. Also es gibt von der KfW so ein Research zu dem Thema, fand ich ganz interessant. Das habe ich mir letztens durchgelesen. Und da will ich mit dir drüber sprechen, also über die Risikobereitschaft von Selbstständigen. Ja, also ne, die schreiben sowas wie, die Präferenz für eine berufliche Selbstständigkeit steigt mit der Risikobereitschaft. In Klammern Grafik 2, die sehen wir jetzt natürlich nicht, aber ist auch nicht so spektakulär, die steigt einfach. Insbesondere bei Menschen, die sich auf einer Skala von 0 bis 10 als hochrisikobereit einstufen, also 8 oder höher, also ne, du bist hochrisikobereit laut dieser Skala, zeigt sich das sehr deutlich. Dort liegt der Anteil der Präferenz für eine berufliche Selbstständigkeit mehr als das Doppelte über dem Durchschnitt. Ich glaube, der Durchschnitt liegt bei 5, 6 oder so. Ja, das heißt also, wer eine höhere Risikobereitschaft hat, will häufiger lieber selbstständig sein und gründet auch häufiger. Das finde ich ein spannendes Thema. Also ja. Risikofreudigkeit in Klammern gleich selbstständig, ja. Und genau, da wollte ich mal mit dir drüber reden. Und deswegen finde ich es so spannend, weil du bist ja, ne, auch als Beamter aus einem sehr sicheren System ja ausgestiegen, auch dann erstmal in die Selbstständigkeit. Und das fand ich jetzt mal spannend, weil du wusstest ja nicht, worauf ich hinaus will. Ja. Und 9 ist natürlich schon cool.
Ja, es ist halt super weird, weil, ne, also wenn du sagst, ich bin ja nicht Beamter damals mit dem Ziel geworden, mich abzusichern. Das unterscheidet mich, glaube ich, von sehr vielen Beamten, die halt, ja, wirklich diese Form des Beschäftigungsverhältnisses gezielt wählen, weil sie ein Kernbedürfnis nach Sicherheit haben. Ne? Das ist jetzt bei mir einfach überhaupt nicht da. Ich bin da so ein bisschen Pragmatiker. Ich meine, das kann ich auch aus meiner privilegierten Position heraus als weißer, junger Mann in Deutschland irgendwie sagen, dass, was soll mir passieren in Deutschland? Das ist immer so mein Leitthema, was ich mir immer bewusst mache und weswegen ich, glaube ich, so risikobereit bin, ist, dass ich mir immer ausmale, was ist der schlimmste Fall bei dieser Entscheidung? Was kann mir die schlimmste Möglichkeit, die mir passieren kann? Und da komme ich meistens auf Szenarien, die irgendwie noch auszuhalten sind. In eine kleinere Wohnung ziehen. Gut, halt mal 4 Monate Bürgergeld. Ja, das sind alles Themen, wo ich sage, das ist zwar nicht toll, aber das ist jetzt nichts, was mich in eine Depression stürzt. Und dadurch sage ich immer, ich kann relativ viel aushalten und dann eben auch sagen, okay, und jetzt zu dieser These das scheint ja belegt zu sein, ne? Ist ja eine Umfrage, wenn ich es richtig verstanden habe. Irgendwie auch einleuchtend, aber irgendwie auch nicht. Weil ich kenne, ne, wenn wir so in unserem Bekanntenkreis uns umhören, wir kennen ja sehr viele Selbstständige, wo wir jetzt sagen, okay, die haben auch ein Sicherheitsbedürfnis und die haben sich auch so aufgestellt, dass sie ein sicheres Business haben, ne, gezielt. Das sind jetzt keine Leute, die so kamikaze-mäßig in ihr Verderben rennen. Aber
das ist cool, was du jetzt, wo du darauf hinaus willst, ist richtig cool, weil das wollte ich nämlich dann anbringen. Aber erzähl erstmal weiter, ja.
Ja, also im Prinzip, ne, es ist irgendwie diese Ambivalenz. Es ist logisch, dass es so ist, weil dieser Schritt irgendwie immer irgendwie verknüpft wird mit, es ist ein riskanter Schritt. Ich gebe irgendwie was auf, was mir jetzt vermeintlich mehr Sicherheit verspricht. Aber auf der anderen Seite muss die Selbstständigkeit keine kopflose Aktion sein, mit der man alles riskiert. Und deswegen ist es irgendwie ambivalent. Ne?
Sehr gut, Murphy. Perfekt. Weil genau das ist nämlich auch hier zum Beispiel noch rausgekommen. Das ist so geil. Gründungsaffine sind noch risikobereiter als die tatsächlichen Selbstständigen. Das heißt also, die sich tatsächlich selbstständig machen, haben schon noch irgendwie so ein Also das ist jetzt nicht endlos und ich renne einfach so in mein Verderben und ich liefere mich völlig einfach aus und ich gucke, was passiert, sondern da gibt es schon noch so ein Stoppschild, da gibt es schon noch sowas wie ein Sicherheitsgefühl, ein Sicherheitsanker, ein Bedürfnis dafür. Das ist witzig. Also die Gründungsaffinen, die sich am Ende nicht selbstständig machen, aber eigentlich Bock haben, sind eigentlich noch viel risikobereiter, aber die tun es nicht. Also das heißt, die sich selbstständig machen, bei denen scheint da schon noch in irgendeiner Form dann ja ein Sicherheitsnetz, ein Gefühl vorhanden zu sein, dann doch das Ganze irgendwie abzusichern. Das finde ich sehr spannend. Also das ist also nochmal so ein Peak von denjenigen, die sich gar nicht selbstständig machen, die dann noch risikobereiter sind, aber eigentlich es gerne wären, aber sich nicht trauen oder so, weiß ich nicht.
Da stellen sich mir dann irgendwie zwei Fragen. Also ist es dann so, bleiben nur dann die übrig, die nicht so eine hohe Risikobereitschaft haben, oder verändert sich das im Laufe? Also das sind ja die zwei Möglichkeiten.
Wenn man sich mit diesem ganzen Thema beschäftigt, dann ist es natürlich so, da schreiben die ja auch, dass es natürlich auch noch Einflüsse gibt, ganz klar, in diese ganzen Themen. Und wenn man sich auch von der KfW so einen Gründungsmonitor anguckt, was so die Hemmnisse und Hürden sind der Selbstständigkeit, dann kommt ganz viel immer auch dieses Thema Finanzen, ne? Also Und von daher ist es, glaube ich, so, dass diejenigen, die dann, also es ist ja die höchste Angst, ja, und die höchsten Hemmnisse und Markteintrittsbarrieren, dass das finanzielle Thema. Und ich glaube, wenn man das im Vorfeld für sich so ein bisschen angeht, das Thema und Lösungen auch der Finanzierung vielleicht der Selbstständigen angeht, dann sind das diejenigen, die das Thema ja ein bisschen für sich angehen, beantworten. Und wenn es dafür eine Art Antwort gibt, dann gehen die auch in die Selbstständigkeit. Also das muss schon genommen werden. Ne? Das Finanzielle, also das Thema, es gibt keine Selbstständigkeit, keinen Unternehmensaufbau, sage ich immer, völlig risikofrei. Man kann es halt weitgehend minimieren. Man muss sich aber genau auch mit solchen Szenarien beschäftigen, wie du auch gerade gesagt hast. Habe ich auch damals, wo ich meine erste Gründung, die Musikschule, da vollzogen habe, da habe ich 75.000 Euro KfW-Gründerkredit aufgenommen. Hat mir auch schon mal schlaflose Nächte bereitet, aber mir war auch immer klar. Und der Banker war so cool damals, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte in den ersten Folgen, der hat mir so auf die Schulter geklopft und meinte, ja, Sie sind jung, Sie sind gut ausgebildet, ne? Sie haben eine kaufmännische Ausbildung, Sie haben betriebswirtschaftliches Studium, sind Diplomkaufmann. Wenn Sie halt scheitern, dann wird der Kredit umgeschuldet, dann gehen Sie normal arbeiten als Betriebswirt in irgendeinem schönen Job und bezahlen den Kredit ab. Und das fand ich damals so beruhigend,
ja,
dass ein Banker das zu mir gesagt hat, weil ich dachte auch immer so, ey, scheiter und dann muss ich unter der Brücke schlafen, dann bin ich insolvent und so. Und überhaupt mal so, dass das auch ein Weg ist, einfach, ja, dann suchst du dir halt einen Job und dann musst du halt abbezahlen. Bist dann noch jung und gut ausgebildet und du findest auf jeden Fall dann irgendeinen Job, ne? Fertig. Und das hat mich damals so beruhigt, ey, dieser Schulterschlag beim Rausgehen nach diesem Kredit. Ich habe zwar später trotzdem noch viele schlaflose Nächte gehabt, ob das Ganze funktioniert und so, aber das gehört dazu. Aber ich wollte auch immer das Risiko eingehen, als später mal so, ne, wenn es so zum Ende des Lebens zugeht, zu sagen, ich habe mich nie getraut oder ich bin nur in der Grauzone gewesen.
Das ist ja auch ein Risiko. Das ist ja auch ein Risiko, das du eingehst, ne? Das muss man sich ja einfach nur bewusst machen, ne?
Genau.
Also das, was nicht zu machen, aus Angst, ist ja auch eine Entscheidung, die risikobehaftet ist.
Und so wollte ich zumindest, was das Thema Selbstständigkeit für mich nicht enden, weil ich immer dieses Gefühl mir hatte, ich will das. Also ich will das und ich bin unglücklich im Job und ich spüre das in mir. Und ich habe also nicht nur einfach als Ausweg was anderes zu machen, sondern ich war so dieser Typ, der von Anfang an in meinen angestellten Jobs unzufrieden war und die ganze Zeit vom Beginn an das Gefühl hatte, ey, ich bin ein Typ, ich werde mich mit irgendwas selbstständig machen müssen. Auch so einfach aus Respekt meiner Person auch einfach, weil sonst gehe ich unter, werde depressiv, keine Ahnung was. Ich hatte diese ganze Zeit diesen Drang, dann letztendlich dann auch das geeignete Modell zu finden. Wie gesagt, das erste Modell war dann für mich halt so eine Musikschule, aber mehr so unternehmerisch und nicht jetzt so rein aus, ich hatte ja keine Musik studiert oder so, habe dann aber ja ein bisschen so in so ein privates Schlagzeugstudium hingelegt, damit ich da auch dann anständig unterrichten konnte. Und das war für mich einfach ganz wichtig, ne? Aber eine Risikobereitschaft ist natürlich da. Aber ich glaube, das ist ja das Thema, ne? Also man muss eine gewisse Risikobereitschaft, glaube ich, mitbringen für eine Selbstständigkeit. Wenn man jetzt null antworten würde, ich glaube, dann wird man wahrscheinlich in der Selbstständigkeit auch nicht glücklich,
ja,
wahrscheinlich.
Schwierig. Ja.
Also ein bisschen muss man das lernen. Man lernt aber auch ein bisschen zu schwimmen. Also jeden, den ich kenne, den ich begleitet habe, der in die Selbstständigkeit gegangen ist, sagt am Anfang, oh Gott, das fühlt sich sehr schlecht an im ersten Moment, aber jeder hat dann doch schwimmen gelernt und merkt, naja, die Selbstverantwortung und auf was ich achten muss und was sind so ein bisschen auch die Themen, die ich so ein bisschen lernen muss, ne, um mein eigenes Business auch erfolgreich zu betreiben. Und ich glaube, das ist ja wie in jedem Job so. Und wenn man da so ein bisschen schwimmen lernt, dann gewinnt man auch Sicherheit. Und dann ist das dann für viele dann gar nicht mehr so, dass sie denken, ich bin jetzt hier der mega risikobereiteste Mensch aller Zeiten. Ne? Und ich glaube, man kann das Risiko halt minimieren. Das hatten wir ja beim letzte Woche. Ne? Man kann ja Risiken minimieren, indem man halt zum Beispiel, wie auf die letzte Folge dann jetzt zu verweisen, man kann ja dann eine Planung machen, ne? Finanzplanung vorbereiten, welche Kosten kommen auf mich zu, habe ich ein bisschen was im Hinterhalt, lohnt sich vielleicht ein Fremdkapital für aufzunehmen, damit ich halt nicht in solche Schwierigkeiten komme. Und damit senke ich ja zumindest auch das Risiko, tatsächlich zu scheitern. Ne? Aber eine gewisse Bereitschaft, glaube ich, die muss da sein. Das können wir, glaube ich, festhalten.
Was hast du denn für eine Risikobereitschaft?
Also ich würde tatsächlich... Das Schlimme ist ja, wenn man mit solchen Sachen sich dann schon auseinandersetzt, inhaltlich... Ich glaube, das beeinflusst einen so ein bisschen, ne, in der Antwort. Ja,
auf jeden Fall.
Aber neun hätte ich nicht gesagt. Also ich hätte mich tatsächlich, obwohl andere würden mich wahrscheinlich tatsächlich eher auch in so einer Region so 8, 9 einstufen. Ich selber würde mich tatsächlich eher so zwischen 7 und 8, glaube ich, sehen. So um die 7 rum würde ich mich, glaube ich, sehen. Obwohl ich schon viele Dinge getan habe, wo andere gesagt haben, what? Also Musikschule verkauft, erstes Gründungsbüro eröffnet, haben auch viele gesagt, ey, warum hältst du das nicht erstmal Geschäftsführer? Hast du Sicherheiten? Da bin ich so ein Typ, Abriss nach hinten, damit ich nach vorne gehe. Ne? Da würden andere sagen, was ist denn das? So, ne? Wie risikobereit, fühlt sich aber für mich nicht so an. Also ich selber würde eher 7 antworten, weil ich dann aber aus so einem Selbstbewusstsein und aus so einer Motivation heraus das antworte. Für mich war das nicht so risikoreich, diesen Schritt damals zu gehen, weil ich das ja alles vorbereitet hatte. Ich habe schon lange Zeit während der Musikschule als Gründungsberater gearbeitet und so weiter. Für mich war der Schritt nicht so fern. Aber viele in meinem Umfeld, warum behältst du die Musikschule nicht erstmal so als Sicherheit? Und wenn das nicht klappt oder das nicht so funktioniert, wie du es vorstellst, dann kannst du wieder zurück. War für mich überhaupt kein Thema. Schule verkauft. Fertig aus, gibt keinen Weg zurück, Brücke hinter mir eingeschlagen, ab nach vorne. Und bei mir ist das auch eher so, ich brauche das, damit ich auch nach vorne gehe. Weil dann ist klar, zurück geht's nicht, es geht nur nach vorne. Und das brauche ich so ein bisschen auch für meine Motivation, weil dann bewege ich meinen Popo halt, ne?
No regrets, only memories.
Ja. Aber es ist ein spannendes Thema. Und ich finde das ja so cool, dieses Gründungsaffine sind noch risikobereiter als die tatsächlichen Selbstständigen. Das finde ich schon tatsächlich, finde ich cool.
Eine krasse Erkenntnis, finde ich, eine richtig krasse Erkenntnis, aus der man irgendwie für sich alle möglichen Schlüsse irgendwie ziehen kann. Aber auch, ne, vielleicht hört jetzt auch jemand zu und hat keine Ahnung, was er eigentlich für eine Risikobereitschaft hat. Wir haben da coole Methoden übrigens zu entwickelt, um das zu bestimmen. Also falls euch das interessiert, schreibt mir gerne mal murphy.ihatemyjob auf Instagram und da können wir da mal drüber quatschen oder so. Auch gerne mit Frank natürlich abonnieren auf Instagram, ihn auch immer gerne kontaktieren, frank.ihatemyjob auf Instagram und oder auf LinkedIn eben letztendlich unter unseren Klarnamen, findet ihr alles in den Shownotes.
Genau, dann ist ja auch ein bisschen das Thema, wenn man ja halt spürt, dass man schon gerne selbstständig sein möchte, man stuft sich selber vielleicht aber als eher gering risikobereit ein, da kann man ja auch ein bisschen dran arbeiten. Ne? Also was minimiert das Risiko? Was, ne? Wie kann man das vielleicht auch ein bisschen optimieren, damit man zumindest auf so eine Position kommt, wenn der Wunsch da ist, sich selbstständig zu machen? Also es ist ja, ein Wunsch muss schon da sein. Ne? Also es wird ja keiner gezwungen, irgendwas zu tun. Aber wenn man sich halt als recht wenig risikobereit einschätzt und das letztendlich dann das absolute Kriterium ist, Ausschlusskriterium überhaupt, sich selbstständig zu machen, aber ein sehr intrinsischer Wunsch da ist, es zu tun, dann gibt es da Möglichkeiten, natürlich auch, denke ich mal, seine Risikobereitschaft insofern erhöhen, als dass man die Risiken, die es da ja so gibt, auch ein bisschen kontrolliert und ein bisschen für sich abarbeitet. Ne?
Gerüchte besagen, dass es dazu in der Zukunft auf jeden Fall noch ein 5 Facts geben wird, also zum Thema mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis zu gründen. Da werden wir auf jeden Fall noch was machen. Es lohnt sich also, dem Podcast zu folgen auf eurer Lieblings-Digital-Streaming-Plattform.
Super. Ja, spannende Themen. So, kommen wir zu den 5 Facts.
5 Facts.
Hast du da auch was vorbereitet?
Nee. Ich wollte nicht zweimal fremd gehen. Einmal dir den Dolch in den Rücken zu rammen, hat mir gereicht.
Ja, das wird mit Suno auch so nicht funktionieren. Der wird wahrscheinlich dann, ich habe es noch nicht getestet, aber der wird wahrscheinlich nicht so ein Einwort-Jingle raushauen. Der wird wahrscheinlich dann immer einen Text dazu machen. Ne?
Ich musste auch bei Gründerroulette im Prompt dem wirklich aktiv sagen, benutze nur das Wort Gründerroulette, weil wenn ich irgendeinen anderen Prompt gegeben habe, dann hat er so einen ganz strangen Casino-Rap englischen Text dazu gemacht.
Vielleicht hast du dich ja vertippt. Vielleicht hast du dich vertippt und hast Rouletta geschrieben. Gründerrouletta. Sehr schön. Five Facts. Okay. Was haben wir da für ein Thema mitgebracht?
Heute haben wir mitgebracht, ja, wann ist das Angestelltenverhältnis eigentlich nichts für dich? Und wie immer hier eine Disclaimer, kann natürlich sein, dass auch wenn hier was von den Five Facts auf dich zutrifft, dass es trotzdem was für dich ist. Ne? Es ist nie die komplette Wahrheit, man muss immer von Fall zu Fall schauen. Aber trotzdem haben wir mal ja, 5 so Typen mitgebracht, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sich zumindest nicht zurechtfinden im Angestelltenverhältnis, weil sie einfach gewisse Eigenschaften mitbringen oder Voraussetzungen oder Fähigkeiten, die so zumindest mit diesem klassischen Angestelltenverhältnis nicht so unbedingt vereinbar sind, sodass du jetzt für dich auch mal überprüfen kannst, bin ich einer dieser Typen? Und vielleicht erklärt das auch einiges für dich, warum du so unzufrieden bist im Beruf und ob das für dich überhaupt Zukunft hat, jetzt nach einem anderen Job zu schauen, der auch wieder in diesem Verhältnis ist, oder ob du dich vielleicht wirklich in Richtung Selbstständigkeit orientierst.
Kleine Ergänzung meinerseits, also es gibt natürlich mehr Typen, ja, also ja. Man kann da sicherlich, könnte man auch 10, aber wir haben uns mal so auf 5 Typen einfach jetzt mal beschränkt und ja, ich glaube, bei mir steht, dass du anfängst.
Yes. Genau, ich fange gleich mal mit einer harten Nummer an, muss man auch einfach mal vertreten, diese These. Wenn du ADHS diagnostiziert hast, ist schon mal schwierig, ich weiß, diese Aussage zu treffen, weil es bestimmt ja, hunderttausende, Millionen Menschen gibt, die ADHS haben und die im klassischen Angestelltenverhältnis sind. Das ist mir natürlich bewusst. Dennoch bringt ADHS gerade, ne, ADHS ist ja eine Diagnose, die auf einem Spektrum stattfindet, gemäß der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das heißt, es gibt nicht die eine Form von ADHS, die eine Krankheit, was man lange gedacht hat, ne, dieses typische, du bist ein Zappel-Philipp und das merkt man sofort, du hast ADHS, sondern das findet auf einem Spektrum statt mit unterschiedlichen Ausprägungen und dementsprechend ist es auch super schwierig, jetzt hier irgendwie pauschal über ADHS zu sprechen. Deswegen würde ich gerne noch kurz erklären, was ich damit meine und welche ja, Form von ADHS ist halt besonders schwierig machen, im Krankenverhältnis, wollte ich schon sagen, im Angestelltenverhältnis zu arbeiten.
Oft manchmal auch ein krankes Verhältnis, ja.
Genau, weiß ein freudscher Versprecher. Ja, also gerade ne, die Themen Fokus- und Konzentrationsschwächen, die ja mit ADHS nun mal einherkommen. Ich spreche übrigens auch darüber, weil ich selbst auf diesem Spektrum bin und jemand bin, der seine Aufmerksamkeit nicht sehr lange auf ein Thema fokussieren kann. Es sei denn, ich komme in diesen berühmten Flow-State und das ist auch typisch ADHS. Wenn man in diesen Flow-Zustand kommt, ist man plötzlich in der Lage, sich vollkommen über Stunden hinweg in ein Thema, meistens sind es kreative Aufgaben, deswegen sind ADHSler auch meistens gute Songschreiber oder KünstlerInnen, ne? Wenn man sich da so wirklich reinsteigert, dann funktioniert es, die Konzentration lange aufrechtzuerhalten. Aber gerade bei so, ja, sag ich mal, Excel-Tabellen ausfüllen oder so rationale Aufgaben, da wirklich lange konzentriert zu sein, fällt Leuten super schwer. Und da ist halt grundsätzlich schon mal diese Struktur, in der diese Arbeit angelegt ist, 8 Stunden pro Tag arbeiten, eine Mittagspause, super schwer. Ne? Wir haben ja, letzte Woche über Pomodoro-Technik gesprochen. Da wäre es halt viel sinnvoller, wenn man in einem Arbeitsverhältnis arbeitet, wo sowas möglich und umsetzbar ist. Wo man dann auch sagen kann, okay, ich arbeite jetzt 20 Minuten, mache 5 Minuten Pause, arbeite wieder 20 Minuten, mache 5 Minuten Pause. Und dazu, wenn du ADHS diagnostiziert hast, wird es dir vermutlich schwerfallen, Dinge einfach abzuarbeiten. Also wirklich, du bekommst eine Liste vom Chef an Aufgaben und die musst du abarbeiten. Da entsteht enorm viel Frustration. Du wirst viel verbaseln, viel verballern, Fristen nicht einhalten, dich an Termine nicht erinnern. Solche Themen und das sorgt natürlich für super viel Schwierigkeiten im Angestelltenverhältnis. Und da ist es natürlich zum Beispiel in der Selbstständigkeit super günstig, wenn du so eine ADHS-Struktur hast von ich arbeite jetzt hier dran, jetzt ist mir das aufgefallen, dann arbeite ich jetzt hier dran. Also so ein bisschen dieses Sprunghafte, was ja mit dieser Diagnose auch einhergeht, das ist halt super günstig für die Selbstständigkeit, weil das in diesem Rahmen halt super möglich ist. Und deswegen ist es auch tatsächlich so, dass man unter Selbstständigen eine enorm hohe Quote an Leuten hat, die irgendwie in diesem neurodiversen Spektrum nicht in der Norm verortet sind, um es mal so auszudrücken.
Hm. Das ist halt schade, ne? Weil du ja auch bei uns im Team so die Hütte abreißt manchmal und solche coolen Sachen auf die Beine stellst. Und das ist, glaube ich, dann einfach, ja, weil du dann die tollen Dinge, die dann solche Personen mitbringen, dann in vielen Szenarien halt nicht ausspielen können, sondern eher halt diese Probleme dann eher überwiegen, ne? Und dann Stress, Frustration, Druck und so weiter, auch Unzufriedenheit auf beiden Seiten entsteht beim Arbeitgeber. Und ne, du kannst dich bei uns halt in vielen Themen, auch in kreativen Themen, einfach so auspowern und da entsteht so viel Tolles und Geniales und Kreatives. Ich bin da manchmal sogar immer so baff, wie fokussiert du eigentlich bist, ne? Also, oder zu sein, also, oder warst, weil ich denke so, wow, was hat denn der jetzt in der Zwischenzeit hier vom Hocker gerissen? Also, Wahnsinn. Aber das ist genau, das ist aber das, ne? Wir arbeiten ja remote, du kannst das ein bisschen selbst gestalten, alles, ja? Bei uns kommt es dann eher auf die Themen, auf die Ergebnisse an, aber da gibt es sicherlich ganz andere Stellen, wo da halt jemand, der sich in diesem Spektrum, auf dem Spektrum, in dem Spektrum bewegt, dann eher aneckt und eher die Probleme herauskommen. Ne? Und das ist, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. In der Selbstständigkeit muss man natürlich dann nur wissen, genau, wo sind seine Stärken, muss man, glaube ich, ein bisschen lernen, wenn man in dem Spektrum unterwegs ist. Wo sind seine Stärken, wie kann ich ausspielen, ne? So, was ist auch umsatzrelevant, wo kann ich meine Stärken ausspielen und was sind Themen, die ich überhaupt nicht hinkriege und da brauche ich vielleicht auch jemanden, wo ich das abgebe. Ne?
Ja, voll. Ja, ist halt einfach das Problem, dass viele Chefs einfach, ne, noch so einen komischen Fokus haben auf diese guten Norm deutschen Tugenden, ne? Pünktlichkeit, ja. Zuverlässigkeit, Struktur, Organisationstalent, ja. Und das sind alles natürlich Fähigkeiten, die du, ja, wenn du halt wirklich im ADHS-Spektrum liegst, meistens nicht so super mitbringst, sondern halt wirklich eher diese schaffenden, kreativen Aspekte, da bist du dann sehr wahrscheinlich wesentlich stärker drin.
Ne? Ich könnte mir vorstellen, das ist ein spannendes Thema, weil ich kenne, also gerade auch ADHS im Erwachsenenalter, wenn ich jetzt auch mit Freunden, alten Schulfreunden und dann deren Kinder und was da so los ist und auch in eigenen Familien, also das ADS-Thema, und das ist so umfassend, ich erlebe das gerade so, oder ich bin
ja, das wird
so
halt richtig drin, populär durch diese neuen
Erkenntnisse. Weil man halt immer mehr, ne? Weiß, ne? Neue, genau. Erkenntnisse und also gerade auch ADS im Erwachsenenalter, ich glaube, es gibt sehr viele, die jetzt erst im Erwachsenenalter dahinter kommen, dass sie wahrscheinlich vielleicht sogar ADS haben, und ADS im Erwachsenenalter ist ja auch nochmal was, ein ganz eigenes Thema als in, ja, der Kindheit. Und das ist Wahnsinn. Wir haben ja auch schon jetzt mit vielen zusammengearbeitet und ich kenne auch einige und auch Kinder und Wahnsinn. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte nochmal so ein eigenes Hauptthema werden. ADHS im Erwachsenenalter im Job. Also guck mal, wenn euch das gefällt oder wir vielleicht nochmal mehr drüber sprechen sollten, dann schreibt uns das gerne.
Ja, Typ Nummer 2.
So ein zweiter Typ, den habe ich mal mitgebracht. Vielleicht bin ich das selber. Vielleicht. Der unternehmerische Geist, ne, der strebt so ein bisschen nach Unabhängigkeit, der strebt danach, so seine eigenen Projekte aufzubauen. Ne, die haben einfach so eine natürliche Neigung, ne, so Chancen zu erkennen, zu ergreifen, was umzusetzen. Und das ist natürlich dann häufig, je nachdem, was man für eine Rolle und was man für Aufgaben in einem Angestelltenverhältnis hat, dann oft halt so, dass man da sehr schnell frustriert sein kann, an Grenzen stößt, dass das, was man da vielleicht auch als Chancen erkennt, in größeren Unternehmen gar nicht so schnell umsetzbar ist. Ne? Stichwort Trägheit in vielen verschiedenen Unternehmensformen auch. Und so habe ich mich, glaube ich, auch ein bisschen gefühlt. Ne? Also ich glaube, ich bin eine Mischform noch vom anderen Typ. Aber das war auf jeden Fall immer was, was ich auch immer in mir hatte. Ich hatte sowas, ich habe so nach dieser Unabhängigkeit und Aufbau eigener Projekte, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, habe ich mega von Anfang an gestrebt. So, ne? Und all das in dann so einem großen Konzern dann und an langweiligen, für mich nicht sinnstiftenden Themen zu arbeiten, so für mich persönlich auf jeden Fall, in solchen Konzernen zu arbeiten, hat mich einfach null befriedigt und habe ich überhaupt nicht meine Erfüllung drin gesehen, sondern ich hatte auch dieses Bestreben danach, Chancen zu erkennen, mein Ding zu machen, Projekte aufzubauen, mein eigenes Unternehmen aufzubauen, mein eigener Chef zu sein, und ne, das ist ja der unternehmerische Geist.
Ja, es gibt auf jeden Fall auch im Angestelltenverhältnis häufig mal die Möglichkeit, dass du diesen unternehmerischen Geist irgendwie, ja, ausleben kannst, aber gerade wenn du es nicht kannst und du merkst, ne, du hast so diese typischen Erfahrungen, du willst irgendwas verändern, gehst damit zum Chef und der sagt, boah, du gerade gar keine Zeit oder so. Ne? Das sind dann immer so diese großen Momente der Enttäuschung, wo man merkt, man will hier eigentlich gestalten, man will hier irgendwas ändern und man hat so Bock, dieses ganze Schiff hier zu modernisieren und umzugestalten und weiß genau, das würde besser funktionieren, aber hat halt einfach aufgrund der Hierarchie nicht die Möglichkeit dazu, im Angestelltenverhältnis das umzusetzen. Ne?
Ja, definitiv. Und es ist halt einfach so, ne? Und wenn du so einen Geist halt hast und je nachdem, in welchem Job du dich befindest und dort halt letztendlich ständig frustriert wirst, dann ist das sicherlich was dich zufrieden macht, ne? Next one.
Typ Nummer 3 ist der kreative Chaot. Das ist ein Begriff, der ist ein bisschen veraltet, hängt auch ein bisschen natürlich mit dem ADHS-Thema zusammen, ist ein bisschen verwandt. Der kreative Chaot ist ein Begriff, der stammt eigentlich aus der veralteten Hirnforschung, dass es diese zwei Gehirnhälften gibt, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr, was links und rechts ist. Man hat mal irgendwie gesagt, eine Hälfte ist der rationale Hirnteil und die andere Hirnhälfte ist für den kreativen Teil zuständig. Und dann hat man halt gesagt, ja, es gibt Leute, bei denen ist der linke Teil, die linke Hirnhälfte stärker ausgeprägt und Leute, bei denen ist die rechte Hirnhälfte stärker ausgeprägt und hat dementsprechend diese zwei Typen entwickelt. Ne? Einmal den rationalen und den kreativen Chaot. Ist inzwischen ziemlich überholt, weil man natürlich rausgefunden hat, dass das so ein bisschen komplexer ist und sich nicht einfach so in zwei Teile teilen lässt und auch die Kopplung mit diesen Eigenschaften ist nicht so eindeutig. Aber dennoch helfen ja so Typisierungen häufig so ein bisschen, sich so zurechtzufinden, indem man sich einfach mal in so eine Schublade steckt und sich fragt, bin ich eigentlich eher so jemand, der strukturiert ist und rational ist oder bin ich jemand, der super kreativ ist und super chaotisch ist? Und mir hilft es da immer, wenn ich herausfinden will, was ich für ein Typ bin, mich an meine Schulzeit zu erinnern. Weil da gibt es immer so unterschiedliche Typen, da gibt es auch so vielleicht diese eine Person, jedem fällt jetzt wahrscheinlich jemand ein, die eigentlich gar nicht so schlau ist, aber die immer irgendwie gute Noten hatte. Also mir fallen da sofort zwei, drei Leute ein, wo ich dachte, oh, das war so eine Dumpfbacke, aber irgendwie hat die Person es geschafft, ein 1,5-Abi. Und das waren dann halt Leute, die haben halt akribisch immer alles mitgeschrieben, akribisch alles nach und vorbereitet, hat eine super Struktur, haben sich dann für die Prüfungen super ausdifferenzierte Lernblätter formuliert, sich schon lange genug vorher hingesetzt und die gelernt.
Und der fleißige Typ.
Ja, der fleißige Typ, der auch wirklich so der da auch irgendwie Spaß dran findet, ne, wirklich sowas zu rationalisieren und sowas zu strukturieren. Mhm. Und sowas ist natürlich super hilfreich im Angestelltenverhältnis, weil dann bist du ein sorgfältiger oder eine sorgfältiger Angestellte. Und wenn du das aber nicht bist und du bist eher so jemand wie ich in der Schule, der nie Hausaufgaben gemacht hat, der zwar jetzt nicht schlecht war in der Schule, aber auch nicht gut, der ja immer irgendwie zu spät und immer irgendwie geistig abwesend und irgendwie andere Ideen im Kopf als das, wo es dann letztendlich drum ging in der Schulstunde, trotzdem super produktiv. Und wenn einen aber mal was interessiert hat, dann ist man von der 4 mündlich plötzlich auf die 1 hoch, weil man dann voll Feuer und Flamme war. Ne, wenn du so jemand bist, der so sprudelt immer vor Ideen und aber auch so einen Hang zum Chaotischen hat, auch vielleicht im Haushalt oder was Kalenderführung oder solche Themen angeht, dann ist das Angestelltenverhältnis eher ja, schwierig für dich vermutlich.
Im Grunde hast du da schon echt fast alles zu gesagt. Nur kleine Ergänzung vielleicht, genau, Kreativität lebt ja auch davon, von Umsetzbarkeit, ne? Also man hat dann natürlich auch, also ne, bei dem kreativen Menschen natürlich auch, ne, da will man neue Themen angehen, neue Projekte angehen, man will umsetzen, man will was ändern und da kommt es natürlich dann wiederum sehr auf die Stelle und die Stellenbeschreibung und den Arbeitgeber an, ob man das letztendlich dann auch umsetzen kann und ansonsten wird es halt auch echt schwierig, ne? Dann wird man halt auch ständig frustriert ansonsten, ne? Also ich glaube, es gibt für diese Typen, die wir bisher genannt haben, natürlich immer geeignete Stellen, aber so jetzt grundsätzlich, wir glauben, dass es da viele Menschen da draußen gibt, die halt letztendlich mit diesen Themen, die sie mitbringen oder diese Typen, die aber in Stellen sind, wo sie genau halt sich nicht ausleben können mit ihrem Typus und dann halt letztendlich halt genervt sind, gestresst sind, häufig krank sind, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, deprimiert sind, frustriert sind und darum geht es ja so ein bisschen. Aber wir sind noch gar nicht am Ende, ich habe ja auch noch einen. Ja, vielleicht so ein, also möchte da gleich so zwei Sachen sagen, quasi der soziale Engagierte oder der sozial Engagierte, beziehungsweise vielleicht das noch ein bisschen auszuweiten, diejenigen, die ein besonders ausgeprägtes Wertesystem haben, ja, und es sind vielleicht so fast zwei Typen, aber vielleicht kann man das so ein bisschen zusammenfassen, ne? Wenn man jetzt so das Soziale vielleicht in den Vordergrund stellt, jetzt erstmal, also es gibt Menschen, die, ich glaube, es kommt auch eine Generation, die da stark von sozialen Missionen angetrieben werden aktuell, ne? Und auch daran arbeiten möchten und möchten halt einen Unterschied, einen positiven Unterschied in der Welt machen, das finde ich ja auch gut, aber das ist dann häufig dann doch auch im Konflikt mit den Zielen oder der Kultur von bestimmten Unternehmen, ja, die vielleicht besonders primär auf Gewinn ausgerichtet sind, und ich glaube, dann ist es wichtig für solche Personen dann auch, sich insofern umzuorientieren, ja, vielleicht in gemeinnützige Organisationen oder wie auch immer. Andererseits auch, ne, das erleben wir ja auch zum Beispiel bei uns auf dem Schulfreicampus, also was die Lehrer angeht, die sich umorientieren, viele steigen dort aus oder gründen, vor allem, also viele, diejenigen, die dann ein Business aufbauen, nicht die in einen anderen Job gehen, sondern die sich ein Business aufbauen, haben halt so ein hohes oder stark ausgeprägtes Wertesystem, dass sie teilweise das, was sie in Schule erleben, halt nicht mehr vertreten können, ja, und dann sagen sie lieber, ich gehe am Ende raus, um vielleicht, das sind gerade diejenigen, die eigentlich den Kindern wirklich individuell viel mehr helfen wollen, als dass das halt im Kontext Schule zum Beispiel möglich ist, ne, die dann halt herausgehen im Lerncoaching, Lerntherapeuten, im außerschulischen Bereich dann Kinder fördern wollen, aufgrund so eines so hohen Wertesystems, ne? Oder sich besonders sozial engagiert wollen. Genau, das ist so der Typ, den ich mitgebracht habe.
Ja, absolut, weil du kannst natürlich deine Mission immer entwickeln, ne? Siehst du ja bei jeder Unternehmensseite, jedes Unternehmen formuliert für sich irgendeine Mission, die sich natürlich an Werten ausrichtet und natürlich auch, ne, im Zusammenhang sozialer Sektor, ne? Du kannst halt in der freien Wirtschaft sozial lukrativer tätig sein als im sozialen Sektor im klassischen Angestelltenverhältnis, weil, let's be real, die Gehälter, die da halt gezahlt werden, sind halt natürlich ungerechterweise und unter aller Sau, muss man so sagen. Also im sozialen Bereich verdienst du einfach Scheiße. So, wenn du aber als sozialer Selbstständiger tätig bist und ein cooles Unternehmen hast, eine coole Mission, die Leuten wirklich hilft, hast du natürlich die Möglichkeit, ja, beides zu haben, ne? Selbst einigermaßen gut zu verdienen, aber auch irgendeine sinnvolle, tolle Tätigkeit auszuführen, die Leuten wirklich weiterhilft, ne?
Ich glaube, da ist ja auch, tatsächlich sind viele Unternehmen ja auch in einem Wandel, ne? Also die mehr stärkere soziale Verantwortung oder auch ethische Prinzipien letztendlich einführen oder hochhalten. Also da ändert sich ja, aber naja, die große Masse und in bestimmten Branchen, naja, brauchen wir nicht drüber reden, da ist das halt natürlich in keinsten Fall so, ne? Sondern da zählt die Wirtschaftlichkeit und das ist das Wichtigste, ne? Also genau. Also wenn man, ich glaube, so ein Typ ist, dann ist das in dem einen oder anderen Job auch schwer auszuhalten vielleicht.
Ja, sehe ich auch so. Letzter Typ ist der Nomade oder die Nomadin. Also jemand, der es wirklich nicht lang am selben Ort aushält. Oder jemand, der einfach sagt, Reisen, das ist mein Leben, und das ist ja gerade, ne, so meine Generation, die Millennial-Generation, ist es ja so ein typisches Ding. Reisen ist der zentrale oder fast schon Sinn des Lebens, ist, diese Welt zu entdecken, die Möglichkeiten, die diese Welt bietet, zu entdecken. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Also ich bin auch jemand, der ständig unterwegs sein will und ständig irgendwas Neues sehen will und auch schon viel rumgekommen ist und das muss für mich sein. So, für mich ist das kein Leben, innerhalb eines Dorfes oder einer Stadt ein Jahr zu verbringen und es gab keinen Tapetenwechsel, sondern ich muss 5, 6, 7, 8, 9 Mal mindestens im Jahr irgendwie woanders hin, auch mal für längere Zeit. Das ist natürlich so mit den klassischen 30 Tagen Urlaub, die du halt so hast, wenn es gut läuft, dann natürlich schwierig. Natürlich gibt es auch Homeoffice-Regelungen und es gibt auch New Work-Unternehmen, die inzwischen auch wirklich Offsites und Vocations machen, wo du die Möglichkeit hast, ja auch mal 2, 3 Monate von woanders zu arbeiten. Das ist dann natürlich cool, aber so diese völlige Unabhängigkeit, wenn du wirklich als auch zum Beispiel Nomade wirklich komplett losgelöst von einem eigenen Wohnsitz unterwegs sein willst oder so flexibel wie möglich sein willst, dass du zum Beispiel sagst, morgen will ich weg. Morgen direkt geht's für mich nach Indonesien oder morgen will ich nach Afrika, weil ich gerade Bock drauf hat und mich ruft's da gerade hin. Wenn du so ein Typ bist, dann ist das klassische Angestelltenverhältnis nichts für dich.
Beziehungsweise würde ich sagen, es gibt schon mittlerweile Stellen, ne? Ich meine, du ja auch bei uns letztendlich, kannst ja schon relativ frei arbeiten oder von wo du auch willst. Also ich glaube, es gibt schon ganz gute Strukturen und ganz gute Unternehmen, wie wir halt auch, ne? So im digitalen Online-Bereich, Online-Coaching-Bereich ist ja auch so ein Trend, dass ja, viele remote arbeiten, zusammen mit remote Teams arbeiten. Ich glaube, da ist das einfach so gegeben. Aber natürlich kann nicht jeder in so einem Unternehmen arbeiten, sondern es gibt natürlich auch jeder ist ja nicht in so einem Beruf tätig. Also du bist vielleicht dieser Nomade, bist aber halt, hast einen handwerklichen Beruf und du bist in irgendeinem Produktionsprozess letztendlich mit eingebunden, in irgendeiner Werkstatt, in irgendeinem Produktionsunternehmen. Naja, da ist es halt schwierig, ne? Von Hawaii, vom Strand aus dann halt letztendlich zu arbeiten, ne? Weil einfach dein Job einfach so nicht funktioniert, weil das ist was du vor Ort einfach im Produktionsprozess einfach machen kannst, ne? Wenn du natürlich digitaler Coach bist mit einem Online-Business, na gut, jetzt reden wir über Selbstständigkeit, aber da funktioniert das, aber auch funktioniert auch nicht, das trifft ja auch auf die Selbstständigkeit dazu sogar, wenn du so jemand bist und diesen Tapetenwechsel ständig brauchst und hast halt ein lokales Geschäft, was jeden Tag offen sein muss, dann wirst du diesen Tapetenwechsel auch nicht so häufig erleben, ne? Also dann ist wahrscheinlich auch sind solche Businessmodelle letztendlich auch dann falsch, ne?
Ja.
Da brauchst du dann was Ortsunabhängiges auf jeden Fall.
Ja, genau, super wichtig dann auch mal zu differenzieren auf jeden Fall, genau, exakt.
Fassen wir nochmal zusammen. 5 Typen. Der erste Typ.
Nummer 1, ADHS-Diagnose.
Mhm. Der zweite Typ von mir war der unternehmerische Geist, ne, der nach Unabhängigkeit strebt.
Nummer 3, der kreative Chaot.
Mhm. Dann Nummer 4 hatten wir der sozial Engagierte oder derjenige, der ein besonders ausgeprägtes Wertesystem hat, ne, was sich nicht deckt mit der Ausrichtung der Unternehmen.
Ja. Und Nummer 5, der Nomade.
Sehr gut. Spannend. Wie gesagt, es gibt da sicherlich noch mehr Typen, aber von uns mal diese 5 Typen. Wenn du dich da wiedererkennst, dann und vielleicht zumindest die Erkenntnis noch nicht selber hattest, ist vielleicht das ein Grund, warum du vielleicht auch frustriert bist in deinem Job, weil das führt automatisch dazu, wenn du einer dieser 5 Typen bist und in einem Job bist, der dir das dann auf der Gegenseite nicht bieten kann, ne, oder das sich gut matcht, dann kommt es natürlich da zu Irritationen, Frustrationen und Stress auf jeden Fall. Klar, völlig logisch.
Ja, gerade wenn du sagst, ich kann mich jetzt mit einem dieser Typen so krank identifizieren, dann ist das natürlich auch sehr wahrscheinlich, dass du diesen Aspekt von dir nicht so einfach abstreifen kannst. Wenn du jetzt, ein Schlimmes ist immer, wenn sie es widerspricht, ne? Also wenn du zum Beispiel Nomade bist, aber in einem industriellen Unternehmen handwerklich irgendwie arbeitest und vor Ort sein musst, dann widerspricht sich das natürlich. Und dann musst du für dich entscheiden, was ist mir wichtiger, ne? Dieser Drive zur Ortsunabhängigkeit oder den Beruf, den ich gern mache. Und das ist natürlich dann der schwierigste Fall, ne?
Definitiv. Wow, kommen wir schon zum Tool der Woche. Heute bist du dran, lieber Murphy. Was hast du für ein Tool der Woche mitgebracht?
Ich hau jetzt mal richtig auf die Kacke und hab einfach mal, ich hab mich gefragt, welches Tool hat mir eigentlich im letzten Jahr am meisten weitergeholfen und bin auf ein Tool gekommen, das nichts mit dem Thema Beruf oder Selbstständigkeit zu tun hat, aber trotzdem die höchste Auswirkung überhaupt auf diese Bereiche hatte. Und deswegen muss ich dieses Tool mitnehmen, weil es ist das krasseste Tool, was ich je in meinem Leben benutzt habe und was mir am meisten geholfen hat in meinem ganzen Leben, ist das Tool Home Tasker.
Home Tasker?
Ja. Es ist eine App, mit der man seinen Haushalt in den Griff kriegt. Und die App ist so unfassbar gut durchdacht. Und deswegen, ich erkläre jetzt, warum die gerade im beruflichen Kontext so wichtig ist. Weil, ne, gerade wenn man über das Thema Neuorientierung spricht oder darüber spricht, ja, eine Entscheidung zu treffen beruflich, sei es jetzt, ob man in die Selbstständigkeit geht oder ob man kündigt oder sonst irgendwas, dann ist es immer wichtig, dass du Ressourcen hast. Also ist immer, Überforderung ist immer ein schlechter Ratgeber. Wenn du halt in einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, alles fliegt über dir zusammen, dann ist gerade dieser Moment ist der schlechteste Moment, um irgendeine Entscheidung zu treffen. Das heißt, man sagt eigentlich immer, in einem Neuorientierungsprozess muss man sich erstmal Ressourcen schaffen. Mhm. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist natürlich, seinen Haushalt in den Griff zu kriegen, weil das ist ohne Witz, für mich immer ein Riesenfaktor gewesen. Immer dieses, fuck, ich weiß, da steht noch das ja. Geschirr in der Spüle. Scheiße, ich habe schon ewig nicht mehr gesaugt. Oder Klassiker, Fenster putzen. Ach du Scheiße, schaut mal an eure Fenster. Das ist immer so das, so das Ding, wo man denkt,
lieber nicht.
Verdammt, die blöden Fenster. Und Hometasker ist eine App, wo man einmal so ein bisschen einrichten muss und dann rotieren praktisch die Aufgaben durch in gewissen Intervallen, die man selbst festlegen kann. Und dadurch, dass man das wirklich so abhaken kann und so wegstreichen kann und einem jeden Tag gesagt wird, was man machen muss, das heißt, man muss gar nicht überlegen, ach scheiße, mache ich jetzt heute die Wäsche oder mache ich jetzt heute das Geschirr oder was mache ich heute? Allein das kostet schon Ressourcen. Sondern man hat es einfach auf dem Bildschirm. Das sind dann wenige Tasks. Das kostet mich am Tag 15 Minuten, die zu erledigen. Und dadurch, dass ich das kontinuierlich mache, ist mein Haushalt immer am Start. Ich muss mir nie Sorgen machen. Und ich habe nach der Arbeit einfach Feierabend. Cool. Und das ist halt, das schafft so viel Ressourcen, mir Gedanken zu machen. Und gerade wenn man unzufrieden ist, dann ist das so, so wertvoll. Das heißt, probiert das gerne mal aus. Die App Hometasker kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch wenn ihr in einer Partnerschaft seid, man kann einstellen, dass diese Tasks rotieren.
Der Partner macht.
Und der Partner mal macht. Genau, nur der Partner macht. Das ist natürlich die beste Option.
Man kann einstellen, dass die ganzen Tasks der
Partner macht. Du, ich habe da so eine App, da steht drin, dass du ab jetzt alles machen musst.
Die brauche ich auch. Schön, das ist wirklich ein Tipp der Woche. Ein Tool der Woche. Sehr schön. Nee, klar, also Selbststruktur oder solche Dinge, Verbesserungen, ganz klar, ne, dass man da solche Ressourcen dann letztendlich schafft. Wenn man zum Beispiel auch angestellt ist, man ist frustriert, man möchte vielleicht nach neuen Wegen, wie gesagt, unser Thema ist ja so ein bisschen auch, ne, dann Businessaufbau, Gründen. Und wenn ich dafür natürlich dann überhaupt mehr Ressourcen habe, mich mit diesem Thema mehr zu beschäftigen, komme ich natürlich vielleicht auch mehr zu diesem Glück, auch das entsprechend umzusetzen. Und ja, von daher, cooles Tool der Woche. Die Abgebefunktion interessiert mich natürlich am meisten. Nein, Spaß. Wusste ich bisher noch gar nicht. Hast du mir noch nie erzählt. Spannend. Guck mal, so erfahren wir auch mehr über uns hier im Podcast.
Ja, ich bin schon gespannt auf nächste Woche, weil da werdet ihr auf jeden Fall mehr mal über Frank erfahren. Wir haben schon gesagt, dass wir mal mehr auf unsere Stories eingehen und ich bin nämlich schon am Fragen vorbereiten und so, ne? Und merkt dabei, dass wenn ich diese Fragen stelle, dass ich da safe Dinge erfahren werde über dich, die ich noch nicht weiß. Und da bin ich schon sehr gespannt.
Oh je, mal schauen, was mich erwartet nächste Woche. Gut, das war die Folge von heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen, über was wir gesprochen haben, und du findest dich vielleicht in dem einen oder anderen Punkt wieder oder auch nicht oder möchtest gerne da mit uns drüber diskutieren. Wir haben es ja gesagt, über unsere entsprechenden Instagram-Channel, auch LinkedIn. Sucht uns einfach und ihr findet ja auch nochmal die Profile in den Shownotes und diskutiert mit uns gerne, gebt uns gerne Feedbacks zu der Folge. Wenn sie euch gut gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, dass ihr einfach uns 5 Sterne hinterlasst. Bei Spotify kann man das ganz gut tun. Ich glaube, aber in der App, glaube ich, nur, nicht in der Desktop-Version. Oder auch bei Apple Podcast kann man eine Rezension hinterlassen. Würden wir uns riesig freuen, wenn ihr diesem Podcast 5 Sterne gebt und euch das Ganze gefällt.
Ja, natürlich wollen wir euch auch was zurückgeben. Wie ihr vielleicht schon wisst, könnt ihr bei uns auf der Homepage ihatemyjob.de eine kostenlose KI von uns entwickelt ausprobieren, um mal zu gucken, ja, in welche Richtung könnte es bei mir gehen, wenn ich mich selbstständig machen würde in einem theoretischen Szenario und mal wirklich Geschäftsmodelle vorgeschlagen zu bekommen von dieser KI, um sich das mal besser vorzustellen. Ja, wie sähe das denn eigentlich aus? Mit was für einer Idee, wo könnte ich mich denn drin sehen? Und wenn diese KI dann was für euch parat habt, wo ihr sagt, boah, das klingt echt cool, dann lasst uns das gerne wissen. Auch wenn wir was an der KI noch verbessern, optimieren können, schreibt uns gerne und probiert es unbedingt aus. Da kommen richtig coole Geschäftsideen bei raus.
Ja, und ist auch, wie gesagt, völlig kostenlos. Man braucht sich nicht anmelden, ihr braucht keine E-Mail-Adresse hinterlassen. Ist einfach eine nette Funktion, ohne dass man sich irgendwo anmelden muss, registrieren muss, irgendwas buchen muss, haben wir gesagt. Das bieten wir einfach auf unserer Seite.
Yes.
Sehr schön. Ich bin happy. Ich fühle mich sehr gut nach der Folge.
Ich auch.
Macht immer wieder Spaß. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Montag, es geht von vorne los. Geschäft brüllt rum, ich fühl mich wie ein Roboter. Ich steck fest in diesem Hamsterrad. Mein Job bringt mich um, es macht mich krank.